Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Sommerzeit ist Urlaubszeit und viele denken an Sonne, Strand und Meer. Nicht ganz so unser heutiger Gesprächspartner. Der denkt zwar auch ans Meer, aber eher daran, wie er Menschen in Seenot helfen kann. Denn er ist gerade als Arzt auf dem Rettungsschiff Humanity One im zentralen Mittelmeer im Einsatz. Jörg Schmid, willkommen im Podcast. Ahoi.
Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns, dass du die Zeit hast. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen was vorwegschicken, um den HörerInnen zu erklären, worüber wir sprechen wollen und wo ihr gerade seid. Wir führen das Gespräch am Freitag, 26. August. Ihr seid im Moment noch auf Sizilien. Und wenn die Episode veröffentlicht wird, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich schon auf See sein. Und dann beginnt euer ja absehbarer und einmonatiger Einsatz im Mittelmeer. Euer Schiff, das ist die Humanity One. Von der gleichnamigen Hilfsorganisation SOS Humanity. Das Schiff ist 60 Meter lang, ist ein Rettungsschiff und man kann bei Wikipedia eine Menge nachschlagen. Es ist in den 70er Jahren gebaut worden und es schafft bis zu 10 Knoten. Bevor wir über dich sprechen und euren Einsatz, was ist der Auftrag, den ihr da habt? Was wird euch in den kommenden Wochen im Mittelmeer erwarten?
Unser Auftrag ist im Grunde genommen, Leben zu retten, uns Leben zu schützen und auch zu bezeugen, was im Mittelmeer passiert, um dann auch politische Veränderungen zu erreichen. Wir sehen, dass eben die Menschenrechte, das Recht auf Leben, das Recht auf Gesundheit vieler Menschen nicht gewährleistet werden kann, dass die EU und die Staaten es nicht schaffen, das einzuhalten. Und genau hier kommt SOS Humanity rein und will dieses Recht auf Leben, dieses Recht auf Gesundheit den Menschen bringen können.
Also es geht ganz, ganz, ganz dezidiert natürlich auch darum, dass Menschen, die auf der Flucht sind, die kentern im Mittelmeer, dass ihr die rettet, dass ihr denen helft, was die Mitgliedstaaten, die Anrainerstaaten mehr oder weniger oder im Zweifel gar nicht tun.
Ja, so ist es. Also es geht darum, dass eben Menschen fliehen müssen aufgrund verschiedener Ursachen und normalerweise sollten legale Fluchtrouten bereitgestellt werden. Das ist nicht der Fall. Das ist ja überhaupt erst der Grund, warum viele Menschen sich auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer begeben. Und weil eben die Seenotrettung in der EU nicht funktioniert, müssen eben nichtstaatliche Organisationen wie SOS Humanity da reinspringen.
Steht auch auf eurer Webseite, da ist die Rede von der menschenverachtenden Politik der EU. Jetzt wollen wir aber über euren Einsatz sprechen und natürlich ganz besonders auch für die ärztlichen HörerInnen, was so ein ärztlicher Einsatz ist, wer du bist, was du da machst, wie du da reingekommen bist. Vielleicht fangen wir wirklich mal einfach mit dir persönlich an. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer ist Jörg Schmid und was tust du, wenn du nicht gerade auf hoher See bist?
Ja, gerne. Jörg Schmid ist ein Arzt in Weiterbildung zur Allgemeinmedizin. Mir ist irgendwann im Studium und im PJ klar geworden, dass ich Generalist werden will, dass ich den Menschen als Ganzes sehen will und nicht nur auf einzelne Organe schauen will, inklusive psychosoziale Systeme in allem, was eben Gesundheit mit beeinflusst. Und deshalb bin ich zur Allgemeinmedizin gekommen. Ich bin zurzeit in der Chirurgie tätig, bin in der Notaufnahme und bahne mir so meinen Weg zum Facharzt.
Okay. Wie lange hast du noch vor dir etwa?
Ich habe noch ungefähr 2,5 Jahre vor mir und noch einige spannende Rotationen.
Okay, gut. Chirurgie, wahrscheinlich auch eine Expertise, die man in so einem Notfallsetting brauchen wird. Kommen wir nochmal auf das ehrenamtliche Engagement. Du bist da als Ehrenamtlicher tätig bei SOS Humanity. Warum machst du das oder anders gefragt, wie bist du dazu gekommen, dich da zu engagieren?
Ja, für mich war schon immer klar, dass allein die Tatsache, in einem reichen westlichen Land aufgewachsen zu sein und Medizin studieren zu dürfen, ein riesiges Privileg ist. Und gleichzeitig habe ich auch im Studium immer mehr gelernt, wie viel Ungerechtigkeiten es auf der Welt gibt, wie viel Menschen leiden müssen, ohne dass sie dafür verantwortlich sind. Und auf der anderen Seite merkt man, dass wir Menschen unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage gerade zerstören. Wir sind mitten in einer Multisystemkrise, Klimakrise, Biodiversitätsverlust und vielem mehr. Und da ist in mir einfach irgendwann ein Gefühl von Verantwortung gewachsen und den Willen, eben diese Privilegien, die ich habe, zu nutzen, um diese Veränderungen, die einfach in die falsche Richtung gehen, aufzuhalten und auch den Menschen mithelfen zu können, die das nicht selber können, weil sie einfach zur falschen Zeit oder am falschen Ort geboren sind und diese Privilegien nicht haben. Und grundsätzlich sind für mich da noch zwei Kontexte, in denen mich ehrenamtlich engagiere. Das eine ist bei der Graswurzelbewegung Health for Future und auch bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, die eben auf die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise aufmerksam machen. Das ist eine sehr abstrakte Arbeit, da sieht man nicht immer direkt einen Erfolg. Und zum anderen möchte ich aber auch meine medizinische Ausbildung, die ich hier bekomme, nutzen, um eben helfen zu können, dort, wo Menschen beispielsweise von der Klimakrise betroffen sind. Die Klimakrise ist ja auch ein großer Faktor, der Flucht auslösen kann. Und eben da diese Skills nutzen zu können, wo Menschen auf der Flucht sind. Weil eben, wie ich vorher schon angesprochen habe, Menschen haben ein Recht auf Gesundheitsversorgung und das erreicht leider nicht alle Menschen. Und das Ehrenamt ist eben auch ein Weg, wie man sehr intensiv mit Menschen zusammenarbeiten kann und direkt einen positiven Impact machen kann. Und hier kann ich oft mit der eingesetzten Zeit im Ehrenamt sehr viel erreichen, was im Job nicht geht.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Ja, interessant. Also du bist so gerade quasi multiple unterwegs. Du hast Health for Future angesprochen, du hast Klug angesprochen und alles verbindet so ein Thema auch das ja die Fluchtursachen, ja, also was in der sogenannten westlichen Welt quasi an Katastrophen geschaffen wird und dann Milliarden andere betrifft. Ich würde dir ja, weil du gesagt hast, es ist manchmal auch so ein bisschen abstrakt, Stichwort Klug, da sind viele ideelle Dinge im Spiel, aber ganz hands-on gibt es da auch durchaus Dinge, ich sag mal Fortbildung, wie ich zum Beispiel in der Praxis weniger Inhaler verordne und sowas. Also da ist ja einiges im Werden. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wo man sich ehrenamtlich als Volunteer engagieren kann. Wie bist du gerade zu SOS Humanity gekommen?
Ich habe vor einigen Jahren schon mal auf Samos, einem Hotspot-Camp für Geflüchtete, gearbeitet. Das war mein Einstieg eigentlich in humanitäre Hilfe als Arzt. Während dem Studium habe ich verschiedene andere Projekte mitbetreut. Und auf Samos habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit sehr viel gibt und dass man da sehr viel ausrichten kann. Wusste aber auch, dass ich mehr Erfahrung sammeln will, bevor ich weitermache. Und habe dann in den darauffolgenden Monaten und Jahren immer wieder Menschen getroffen, die in der Seenotrettung aktiv sind, die mich dann auch bestärkt haben, dass es dort vielleicht einen Platz für mich gibt. Und dann ganz konkret über eine Freundin bin ich auf SOS Humanity als Organisation gestoßen, habe dort angefragt und bin dann ziemlich schnell für eine Rotation gecrewt worden.
Okay. Nachfrage, wie oft warst du da jetzt schon dabei bei Einsätzen?
Das ist jetzt im Prinzip mein zweiter großer humanitärer Einsatz, also zum einen auf Samos und jetzt hier auf dem Mittelmeer.
Jetzt wollen wir mal an Bord schauen. Im Moment seid ihr quasi in der Vorbereitungszeit. Wenn dieses Gespräch dann quasi auf Sendung geht, dann seid ihr schon auf See. So ist der Plan. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie wird so der Tagesablauf bei euch an Bord sein?
Grundsätzlich sehr strukturiert. Ein Schiff funktioniert sehr anders, als wir das gewohnt sind, auch anders als ein Krankenhaus. Wir haben jeden Morgen ein Briefing, wo wir die wichtigsten Dinge des Tages besprechen, gemeinsamer Check-in, natürlich ein kleines Frühstück. Dann wird das Schiff geputzt und es geht dann ans Tagesgeschäft. Das ist jetzt, je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden, unterschiedlich. Eine kleine Mittagspause, dann arbeiten wir ungefähr bis 17:30 Uhr, wo wir ein Debriefing machen und ein Abendessen. Und ja, teilweise geht die Arbeit abends weiter. Wir brauchen aber auch natürlich viel Erholung, um für die Rettungen fertig zu sein. Grundsätzlich jetzt gerade in der Trainingswoche haben wir eben unglaublich viele Trainingsbesprechungen. Das Schiff wird vorbereitet von allen Mechanikerinnen und Mechanikern an Bord. Und ja, wir als Crew müssen uns aber auch kennenlernen. Wir sind 29 Menschen aus verschiedenen Kontexten an Bord, die 6 Wochen hier zusammen leben müssen. Plus dann die Menschen, die gerettet werden. Irgendwann startet dann die Suche. Da ist dann der Tagesablauf auch natürlich von dem Suchen einfach beeinflusst. Wir haben natürlich Ausguck, wir interagieren mit vielen anderen beteiligten Aufklärungsschiffen, Aufklärungsflugzeugen. Und wenn dann ein Seenotfall gesichtet wird, dann ändert sich der Tagesablauf natürlich nochmal komplett, weil dann gibt es eigentlich keinen. Wir versuchen natürlich noch den Ablauf so gut wie es geht zu strukturieren, aber es muss das gemacht werden, was gemacht werden muss. Es müssen die Schnellboote fertig gemacht werden. Der Seenotfall muss dann eben angefahren werden. Wir verteilen Rettungswesten, bringen die Menschen an Bord. Und dann geht für mich und für das medizinische Team eben die gesundheitliche Versorgung los. Je nach eben Anzahl der Menschen, die gerettet wurden, gesundheitlichem Status wird gescreent, eine Erstversorgung an Deck gemacht. Wenn es sein muss, auch mal das MANV-Konzept ausgerufen, also Massenanfall von Verletzten. Dann werden die Menschen registriert, mit dem Nötigsten versorgt. Wir haben so ein kleines Rescue-Kit, da sind frische Klamotten drin, trockene Klamotten, Essen und Trinken. Und sobald wir dann gerettete Menschen an Bord haben, kriegen wir von den italienischen Behörden meistens einen sogenannten Place of Safety zugewiesen, wo wir dann hinfahren, um die Menschen an Land bringen zu können. Und unterwegs ist dann eben nochmal alles ein Ticken anders. Wir machen Informationssessionen zu dem, was in Italien dann auf die Menschen wartet. Im medizinischen Team haben wir natürlich Konsultationen und insbesondere arbeiten wir auch viel darauf hin, dass wir Menschen mit Vulnerabilitäten herausfischen können sozusagen. Also Menschen, die zum Beispiel unbekleidete Minderjährige, schwangere Frauen, alleinreisende Frauen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen, weil wir die dann eben auch zu Organisationen an Land weiterleiten können, weil wir eben auf dem Rettungsschiff nur sehr begrenzt Möglichkeiten haben, da was auszurichten, aber die Versorgung an Land soll dann eben gewährleistet werden. Und so ist der Tagesablauf zum einen sehr strukturiert, aber auch eben sehr von dem geprägt, in welcher Phase der Seenotrettung wir gerade stecken.
Okay, das heißt, ihr habt einerseits die Struktur, euch auf Notfälle, auf das mehr oder weniger Planbare vorzubereiten. Und wenn dann halt eine Notfallsituation da ist, wenn ihr da jemanden gefunden habt, dann sind die Dinge, wie sie im Notfall halt laufen. Du hast vom Place of Safety gesprochen. Das heißt, ihr dürft nicht einfach irgendeinen Hafen anfahren, der jetzt mal zufällig in der Nähe ist, wo man die Leute versorgen könnte, sondern die Küstenwachen weisen euch dann Häfen zu, an die ihr fahren müsst und andere dürft ihr gar nicht anlaufen?
So ist es, genau. Sobald wir eine Rettung durchgeführt haben, sind wir mit den Behörden in Kontakt, die uns dann einen Hafen zuweisen. Leider sind es meistens unnötigerweise weit entfernte Häfen in Norditalien. Es kann also schon mal vorkommen, dass wir vor der libyschen Küste einen Seenotrettungsfall aufgreifen und dann in die Toskana fahren, um die Menschen dort an Land bringen zu können, was leider eben eine Steine sind, die uns in den Weg gelegt werden, weil wir dann entsprechend lang unterwegs sind, mehrere Tage. Was natürlich für die Menschen, die wir an Bord haben, eine Zumutung ist. Sie sind auf der Flucht, die sind in einem Zwischenschritt jetzt bei uns, sind auf einem engen Schiff und die so lange warten zu lassen, ist auch aus medizinischer Sicht nicht tragbar.
Also das klingt eher nach einer humanitär höchst fragwürdigen Nummer, die Sie da machen. Ihr habt eine kleine Klinik an Bord, wenn man so will. Man kann im Übrigen auch auf eurer Webseite, kann man sich Fotos anschauen. Da ist auch viel an Detailinformationen nochmal nachzusehen. Ihr habt eine kleine Klinik, du bist als Arzt an Bord und ihr habt aber noch ganz andere Leute. Erzähl nochmal, wie ist euer Staff im medizinischen Bereich?
Ja, gerne. Ich bin als Arzt mit dabei, so ist es. Wir haben dann noch eine zweite Person, die meistens mit einer Krankenpflegerin und Krankenpfleger oder auch einem Paramedic, also Rettungssanitäterin, Notfallsanitäterin besetzt ist. Außerdem haben wir eine Hebamme mit dabei, weil es extrem wichtig ist, weil wir eben sehr viele schwangere Frauen, kleine Kinder, Neugeborene haben. Und zu guter Letzt auch eine Person, die sich mit Mental Health, also mit mentaler Gesundheit auskennt, meistens eine Psychologin und ein Psychologe. Das ist praktisch das vierköpfige Kernteam. Aber für uns bedeutet Care auch mehr als nur die medizinische Versorgung. Deswegen haben wir auch noch eine Person dabei, die sich um Protection kümmert. Also alles, was ich vorher angesprochen hatte mit der Vulnerabilitäten und noch viele weitere Positionen im Care-Team, um praktisch eine ganzheitliche Versorgung der Geflüchteten und der Menschen sicherstellen zu können.
Jetzt kann man sich ja, wenn man mal auf den möglichen medizinischen Alltag schaut oder auf die Möglichkeiten, die euch da auch medizinisch, klinisch am Ende erwarten, kann man sich so ein paar Dinge denken. Was sind denn so Indikationen, Krankheitsbilder, die du jetzt in deinem, sag mal, deutschen Klinikalltag üblicherweise nicht antreffen würdest, die da aber vielleicht eher zum Alltag gehören?
Ja, was mir bei der Vorbereitung direkt aufgefallen ist, was ich davor wirklich noch nie gehört hatte, sind Fuel Burns. Das ist praktisch eine Verbrennungsreaktion. Wenn sich Benzin mit Salzwasser mischt, gibt es eine sehr ätzende Lösung, was eben auf den Schiffen oft passiert. Also auf den Schiffen, mit denen die Menschen, die wir retten, kommen. Das sind dann ja eigentlich klassische Verbrennungen, wie wir sie kennen, erst bis drittgradig, die wir dann versorgen. Aber auch sehr oft Hypothermie, trotzdem, dass wir jetzt gerade Sommer haben. Wenn Menschen lange im Wasser sind, werden sie unterkühlt. Wenn sie im Wasser sind, kommt es auch oft zu beinahe Ertrinken oder zum Ertrinken. Was wir auch sehen, ist gerade bei Schiffen oder Booten, die zwei Decks haben, also ist eher größeren, dass wir Kohlenmonoxidintoxikation haben für die Menschen, die am unteren Deck sind. Sehr viel Sexual Gender-Based Violence, also Gewalt, sexualisierte Gewalt, posttraumatische Belastungsstörungen, das sind Dinge, mit denen wir hier am meisten zu kämpfen haben. Und ansonsten natürlich alles Allgemeinmedizinische, was die Menschen mitbringen, wenn sie auf der Flucht sind, ist es natürlich oft so, dass sie keinen Anschluss an ein Gesundheitssystem haben und oft mit chronischen Erkrankungen zu uns kommen.
Da kannst du dann ja auch im Zweifel erstmal nur notfallsmäßig intervenieren und am Ende ist halt die Versorgung an Land entscheidend. Also du hast hier schon von diesen Fuel Burns gesprochen, dieses Wasser-Benzin-Gemisch, dem man da ausgesetzt ist, Kohlenmonoxid-Intox und vieles andere. Habt ihr auch, ich sag mal, so von der Art der Prozeduren, der klinischen Prozeduren, die ihr anwenden müsst, Unterschiede zu dem Alltag, wie du ihn aus Deutschland kennst?
Ja, absolut. Wir sind auf einem, wie du gesagt hast, 60 Meter langes Schiff, da steht kein CT drauf, kein Labor. Wir sind also in einem Low-Resource-Setting. Wir haben natürlich alles dabei, was man in so einer kleinen Klinik unterbringen kann. Das heißt, Medikamente für akute und chronische Probleme, alles per OS, alles intravenös. Wir sind gerüstet für MANF, also Massenanfall, für Verletzte, Reanimationen, Beatmung, in dem Sinne, dass wir kein Beatmungsgerät dabei haben, aber manuell beatmen können. Das heißt, wir können keine längeren intensivpflichtigen Patienten versorgen, da müssen wir evakuieren. Wir haben ein kleines Sonogerät mit an Bord, was mich besonders freut, weil mir Sonographie sehr viel Spaß macht. Und wir können ansonsten kleine Chirurgie machen, alles, wofür man keine Anästhesie braucht, hängt natürlich auch davon ab, von dem Arzt, der Ärztin, die gerade an Bord sind, wie die ausgebildet sind. Das heißt, ja, Wundversorgung natürlich, Abszessspaltungen, solche Dinge. Und für alles Gynäkologische, Pädiatrische haben wir glücklicherweise die Hebamme dabei, die in meinem Team auch wieder sehr erfahren ist, was mich extrem freut. Und für alles, was psychologische Interventionen angeht, haben wir natürlich auch eine professionelle Person mit dabei. Das heißt, auch da können wir gut versorgen.
Und im Zweifel, ihr habt ja, also heutzutage, ich meine, das ist ja dann eine der Segnungen, wir haben Internet, Satelliteninternet werdet ihr an Bord haben. Du könntest theoretisch, wenn jetzt mal eine Fragestellung wäre, könntest du dich an Kollegen wahrscheinlich auch wenden, telekonsiliarisch.
Genau, das kann ich machen. Wir haben ein großes Medic-on-Land-Team, bei dem ich mich melden kann, wenn ich fachliche Fragen habe. Das geht aber dann eher um Probleme, die Zeit haben, sage ich mal. Wenn wirklich was kritisch ist, das heißt eine Situation, die wir an Bord nicht versorgen können, dann müssen wir evakuieren. Das nennt sich Medevac. Das heißt, wir kontaktieren da die zuständigen Behörden und fordern da Hilfe an, dass die Person, um die es geht, dann eben per Schiff oder per Helikopter bei uns abgeholt wird und nicht mit in die Toskana fahren muss.
Jetzt hast du schon ein paar Dinge beschrieben, die besonders sind. Jetzt hast du den Vorteil, dass du gerade im Rahmen der Weiterbildung in der Chirurgie bist, also was das angeht, Stichwort kleine Chirurgie, mehr oder weniger voll im Stoff. Gibt es irgendwelche Skills oder braucht ihr medizinische Skills, die ihr an Land nie gelernt habt, die ihr euch jetzt erstmal antrainieren musstet?
Ja, einiges natürlich. Insbesondere, und was ich auch das Wichtigste finde, ist kulturelle Sensitivität. Wir haben mit Menschen zu tun, die gerade auf der Flucht sind, die aus verschiedensten kulturellen und sozialen und Hintergründen kommen. Das heißt, da sind wir besonders drauf erpicht, dass wir darauf achten. Wir sind in einem Low-Resource-Setting. In meiner Klinik habe ich immer Backups. Ich kann immer Labore machen, CTs. Das kann ich hier natürlich nicht. Das heißt, die wirkliche klinische Blickdiagnosenmedizin kommt da wieder mit ins Spiel. Und dann natürlich auch die Krankheitsbilder, die ich vorher schon erwähnt habe, die wir sonst nicht sehen. Teilweise auch Infektionserkrankungen natürlich. Das sind alles Dinge, die man in der Praxis nicht lernt, aber dafür gibt es von SOS Humanity sehr gute Vorbereitungsmaterialien und Trainings. Deswegen kann man sich da sehr gut drauf vorbereiten.
Kulturelle Sensitivität hast du angesprochen. Ist das auch ein Punkt, von dem du sagen würdest, hey, da profitiere ich eigentlich von so einem Einsatz auch für meinen Beruf danach? Sprich, du kannst auch für die ärztliche Tätigkeit an Land eigentlich Dinge lernen, die du vielleicht in der Praxis oder im Krankenhaus nicht so gut lernen kannst.
Absolut. Und das ist natürlich ganz klassisch. Auch bei uns in Deutschland müssen wir kulturell sensibel mit den Menschen umgehen, die wir behandeln. Aber auch die Sensibilität von anderen Unterschiedlichkeiten, zum Beispiel innerhalb von Teams, unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen. Aber auch, was hier extrem wichtig ist, ist Kommunikation und Teamwork. Wenn wir so auf so engem Raum mit so begrenzten Ressourcen arbeiten, muss das einfach sitzen. Und was ich ganz persönlich auch wieder mit nach Hause nehmen werde, ist Begeisterung für diesen tollen Beruf. Und weil man einfach so viele tolle Menschen auch kennenlernt, die für das einstehen, an was sie auch glauben, sehr viele Inspirationen, Geschichten, weil man einfach wieder weiß, warum man einfach diesen Beruf macht. Und auch die Gewissheit, wie viele Menschen es einfach gibt, die überall auf der Welt, die täglich alles geben, um irgendwie ein Stück weit was zu verändern.
Klingt auch wieder nach einem sehr allgemeinmedizinisch-holistischen Bild eigentlich oder von einer, also das, was die Allgemeinmedizin ja prägt, über ein Organ, über eine Erkrankung hinaus zu denken. Könntest du dir auch vorstellen, wenn du mit der Weiterbildung durch bist, das, was du jetzt ehrenamtlich machst, vielleicht wirklich als Vollzeit-Professional zu machen? Also Praxis eintauschen durch ein Schiff?
Der Gedanke kommt natürlich, das ist die Frage. Ich kann mir das aktuell zwar vorstellen, weiß aber noch nicht, wo meine Reise hingeht mit der Allgemeinmedizin. Ich freue mich gerade vor allem über diese breite, gute Ausbildung, die ich bekomme. Es ist natürlich extrem belastend, sowas im Dauereinsatz zu machen. Das muss man erstmal auch hinkriegen, emotional das Ganze zu verarbeiten. Aber grundsätzlich ist das was, was ich mir vorstellen kann.
Kommen wir vielleicht nochmal auf unseren Anfang zurück, als wir so über die Grundzüge, warum ihr diese Einsätze überhaupt macht, gesprochen haben. Jetzt wissen wir ja, der ärztliche Beruf, so wie viele andere Heilberufe oder eigentlich jeder Heilberuf, hat ja etwas sehr, sehr Basales. Das ist die Charité, die Barmherzigkeit Menschen gegenüber. Dafür gibt es diese Berufe, dafür bilden wir diese Berufe aus. Du hast es sehr mit Passion beschrieben, warum du dahin gekommen bist, wie sich das entwickelt hat, wie dein Weg war. Vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt, sollten sich vielleicht nicht mehr KollegInnen in ähnlichen Settings engagieren? Wie stehst du dazu?
Wenn Sie die Zeit haben, würde ich das auf jeden Fall für gut finden. Ich weiß aber auch, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen sich wirklich abarbeiten in ihren bezahlten Jobs und da wirklich auch sehr viel reißen. Aber für mich ist es auch absolut so, dass es zum ärztlichen Verständnis dazugehört. Medizin ist politisch, hat Wilcher schon gesagt, und das hört eben für mich nicht beim einzelnen Patienten oder der Patientin auf, sondern dabei wirklich auch die Situation zu verändern, sich einzumischen. Und ja, da gehört eben das eben Ehrenamt mit dazu, weil vieles einfach hauptamtlich nicht abgebildet wird und nicht bezahlt wird. Und dann kann es eben sein, dass gewisse Settings nur im Ehrenamt abgebildet werden sein. Und ich glaube, jeder und jede kann sich dann irgendwann auch mal die Frage stellen, will ich eigentlich Teil der Lösung sein oder Teil des Problems? Und darauf hinleiten, dann habe ich das mal von einer französischen Journalistin, glaube ich, gelesen, die hat gefragt, die Frage, wer will ich gewesen sein? Und das hat mich sehr berührt, wenn man vielleicht mal an das Ende seines Lebens schaut und dann also jetzt schon zurückblickt, so im Futur 4, wie man es dann nennen würde, und sich fragt, was will ich eigentlich mit dieser Zeit angefangen haben? Und da kommt für mich das dann schon hoch, dass ich sage, da gehört für mich Ehrenamt absolut mit dazu und ich will Teil der Lösung sein und es gibt viele tolle Lösungen und es gibt unglaublich viel Kraft und auch Selbstwirksamkeit, wenn man sich da einfach einmischt.
Wer will ich gewesen sein? Das ist ein fabelhaftes Schlusswort für dieses, ich sag mal, initiale Gespräch. Danke, Jörg, erstmal für diesen ersten Eindruck über das, was vor euch liegt. Wir haben uns vorgenommen, da können wir jetzt einen kleinen Cliffhanger machen an dieser Stelle, dass wir ja euch aus der Ferne, dass wir auch dich aus der Ferne in den kommenden Wochen begleiten über euren Einsatz. Ihr werdet euch, wann immer das euch möglich ist, bei uns melden. Und dann schauen wir mal, was wir so erzählen können. An der Stelle vielen Dank euch. Wir wünschen euch viel Erfolg, alles Gute für euren Einsatz. Ja, und Ahoi. Bleibt gesund.
Ja, vielen Dank. Wir melden uns.